Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei QS24 im Format Gesundheit. Schön, dass Sie wieder dabei sind und Sie haben recht, dass Sie wieder eingeschaltet haben, denn heute vor einer Woche hatten wir schon einen Talk, ein Gespräch mit dem begnadeten Arzt Dr. Rüdiger Dahlke, den ich hiermit wieder ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo. Lieber Rüdiger, schön, dass du da bist. Lieber Rüdiger, wir machen Dokumentation. Ich möchte deine philosophische Sichtweise, deine visionäre Sichtweise ein bisschen dokumentieren und unseren Zuschauern schenken, einfach als Indikation, ein bisschen hinter die Fassade zu denken, ein bisschen andere Sichtweisen zuzulassen. Und heute ein ganz, ganz kritisches Thema. Ich weiß, da werden mich viele Leute nicht unbedingt lieben, aber ich möchte heute über dieses Wort Krebs mit dir reden, weil ich einfach das Gefühl habe, es explodiert alles, jede Form von Krebs explodiert. Natürlich gibt es eine tiefen psychologische Hintergründe dazu, aber ich möchte mal einfach hören, wie du dazu denkst, warum es so explodiert oder was der Zuschauer und der Zuschauer zu Hause ganz konkret machen kann, dass es eben nicht ihn trifft.
Ja, großes Thema natürlich, ich habe auch gerade ein Buch darüber geschrieben.
Weiß ich doch, ja, aber es ist noch nicht öffentlich, oder?
Nein, im Herbst. Herbst 19 wird es rauskommen. Krebs, Wachstum auf Abwägen. Das ist natürlich so auch das Thema, von dem ich es betrachten würde. Man kann es natürlich auch ein Stück vordergründiger betrachten, so deiner Frage, wieso explodiert das so? Es gibt zwei englische Studien, die haben in den letzten 21 und 23 Jahren einfach geschaut, wie schaut denn das aus mit Gehirntumoren? Und haben festgestellt, dass sich die Glioblastome, das sind so die bösartigsten, gemeinsten Hirntumore, verdoppelt haben in dieser Zeit. Die Wissenschaftler der einen Studie sagen ganz direkt, das hängt mit dem Telefonitis zusammen und Wi-Fi und so weiter. Die anderen lassen das offen. Das ist die Interpretation. Aber ich bin mir da sehr sicher, wenn man sich an sein vielleicht doch kostbarstes Organ, das Hirn, permanenten Handy hält, dann hat es Auswirkungen.
Also ein italienisches Gericht hat das kausalen Zusammenhang gesehen und verurteilt.
Die Gerichte sind natürlich nicht gesponsert sozusagen von der richtigen Seite. Das haben sie vergessen. Und in Österreich auch nicht. In Österreich warnt die Ärzteschaft vor dem Handy-Telefonieren und so weiter. In Deutschland Ärzte, die sich einfach da verpflichtet fühlen, ihrem Arzt sein, warnen auch davor. Das wäre so eine vordere oder mittlere Ebene, wo man das beschreiben könnte. Wenn man jetzt so aus meiner Sicht der Krankheitsdeutung von Krankheit als Symbol da dran geht, ist es ein Wachstumsthema. Ja? Wir schauen ja immer, was ist hinter dem Symptom? Ja, was für ein Symbol läuft da? Was für ein Muster läuft dahinter? Also wenn wir eine Infektionskrankheit haben, dann kämpft Abwehrsystem gegen Erreger. Das ist ein Kampf, ein Krieg. Also das wäre das erste Prinzip, die erste Lebensbühne, Aggressionsprinzip. Ja, und dann, wenn man jetzt sowas Aufwendiges wie Krebs anschaut, aufwendig in dem Sinne, als mehrere Prinzipien dahinter sind, fällt aber als erstes Prinzip mal auf Wachstum. Ja, da wächst etwas auf der falschen Ebene, auf der Ebene, wo es gefährlich wird. Also ist Krebs eine Wachstumsthematik. Können wir fragen, wie wächst es? Dann sehen wir, es wächst aggressiv, infiltrierend und das ist wieder eine Aggressionsthematik. Und zum Schluss ist da auch Selbstzerstörung noch mit dabei. Ja, also in der Kachexie-Phase, dieser Auszehrungsphase, zerstört sich der Organismus praktisch selbst, beziehungsweise der Krebs zerstört seinen Wirt, könnte man auch sagen. Und diese Selbstzerstörung, das ist die achte Lebensbühne, das achte Urprinzip, Wachstum wäre die neunte. Jetzt haben wir da drei verschiedene Prinzipien drin. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wo ist der Krebs? Ja, außer im Herz, da ist kaum Krebs, fast gar keiner. Also gibt es ganz seltene Rhabdomyosarkome, aber im Prinzip nicht. Und dann können wir die Ebene noch dazu nehmen. Ja, also wir haben dann ein aggressives, offensives Wachstumsproblem mit Selbstzerstörungstendenz auf der Ebene, sagen wir mal, Lunge, Bronchialkarzinom. Lunge ist das Thema Austausch, Kommunikation. Oder zweithäufigste Krebstodesursache, Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom, Enddarmkrebs und so sind die Ausdrücke dafür. Auf der Ebene Verdauung.
Aber da sehe ich jetzt nicht den Zusammenhang jetzt auch zum Elektrosmog. Kann es auch sein, dass die ganze Ernährungsproblematik oder die Mangelerscheinungen, die wir einfach haben durch Ernährungsweisen, die heute nicht mehr so viel drin hat, letztendlich auch Auswirkungen hat?
Hat totale Auswirkungen. Das sehen wir auch daran, dass mit einer Ernährungsumstellung viel zu bessern ist.
Ja, also das habe ich x-mal gelesen, diese Studien bei der veganer Ernährungsweise, wo so viele Menschen eigentlich ihren Krebs besiegen, ist das richtig? Nein, bekämpfen konnten. Kämpfen ist nicht das richtige Wort.
Gell? Doch schon, der Krebs ist auch selbstkämpferisch. Ne? Okay. Da müssen wir auch dann kämpfen. Ja. Ja, das ist diese Aggressionsthematik. Wir müssen kämpfen, aber auch wachsen. Ja, die erlöste Form wäre jetzt mutiges, offensives, auch aggressives Wachstum mit radikalen Tendenzen, also statt Selbstzerstörung, dieses Radikale an die Wurzeln gehen, der Radix, die Wurzel. Das wäre die erlöste Form von Krebs. Und beim Bronchialkarzinom wäre es ein mutiges, offensives Selbstverwirklichungswachstum ohne Ausreden und faule Kompromisse auf der Kommunikationskontaktebene bis hin zur Kommunion. Ja, also es ist ja auch noch so eine Selbstverwirklichungsthematik da drin. Die Zelle macht da etwas, was dieser Mensch nicht macht. Ja, man kann schon sagen, wenn wir aufhören zu wachsen, dann muss das Wachstum irgendwo hin. Und das sinkt dann in den Körper. Das ist ja bei diesen ganzen Krankheitsbildergeschichten so. Wenn wir also aufhören, wesentliche Themen zu bearbeiten in unserem Leben, also wenn wir so einen zentralen Satz unserer Kultur, so ihr nicht umkehret und wieder werdet wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen, wird ja heute weitgehend ignoriert. Wir wollen nicht wieder werden wie die Kinder. Dann sinkt es in den Körper, wir werden kindisch und nennen das Morbus Alzheimer. So, wenn wir unser Herz nicht weiten wollen, nicht groß und werden lassen wollen im Sinne der christlichen Kultur, dann geschieht es auf der Körperebene. Das nennen wir Herzinsuffizienz, das ist das viel zu große Herz. Im christlichen Sinn kann es ja nicht zu groß werden, im kardiologischen, mit der Kardiologik aber schon. So, wenn wir unser Wachstum nicht mehr leben, ja, als Kinder wachsen wir in die Höhe, das ist ganz in Ordnung. Kaum sind wir in der Höhe, fangen wir an, in die Breite zu wachsen. Ist schon nicht mehr so in Ordnung. Ne? Die Amis haben eine Methode entwickelt, da lassen sie die Kinder mit so viel Fehlernährung schon auf dem Weg nach oben gleich in die Breite wachsen. Also ja, die haben so Michelin-Männchen-Kinder. Ja. Das ist unglaublich, wie übergewichtig die sind. Also das ist, da ist...
Und Diabetes mit 16 schon. Und
ja, genau. Also dann leben wir Dinge im Bewusstsein nicht, die rutschen in den Körper. Eigentlich soll unser Leben rund werden. Christus sagt, ein erfülltes Leben. Und wenn wir dann in die Fülle gehen und physisch rund werden, ist es die falsche Ebene.
Ja.
Ja? Ja, ja. Beim Krebs ist es ein zentrales Thema. Wir müssen ein Leben lang wachsen. Und wenn wir in die Höhe wachsen, in dieser Phase gibt es wenig Krebs, gibt es bei Kindern, aber wenig, dann müssten wir in soziale Räume hineinwachsen, ganz offensichtlich im Kindergarten und dann in Schulen und so. Dann müssten wir seelisch wachsen. Dann müssen wir geistig wachsen und aus meiner Sicht sogar spirituell. Ja, letztlich gehört es zu unserem Menschsein dazu. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir damit rechnen, dass dieses Wachstum in den Körper sinkt. Der Körper wird zur Bühne für die Stücke, die wir im Bewusstsein nicht mehr geben.
Ich verstehe das, was du da sagst, jetzt auf der psychologischen Ebene, auf der seelischen Ebene, oder? Aber körperlich zum Beispiel, wenn man ja jetzt wieder hört, dass so viele Nahrungsmittel auch Hormone haben oder Wachstumshormone, kann das auch jetzt unabhängig von meinem seelischen Befinden ein Wachstum von einem Tumor beschleunigen?
Natürlich. Also wenn man Milchprodukte nimmt, da ist IGF-1 drin. Das ist dieser Wachstumsfaktor, der fürs Kalb so wichtig ist, damit es schnell sein Gewicht verdoppelt, dass es mit der Herde fliehen kann. In der menschlichen Muttermilch ist aber das praktisch überhaupt nicht drin, weil wir haben Nestschutz über Jahre. Wir brauchen nicht so schnell wachsen als Babys. Und insofern, wenn man jetzt ein Nahrungsmittel wie Milch, ja, ist ja eigentlich ein gefährliches, wenn man das nimmt als Erwachsener, bleibt dieses Programm, was von dem IGF-1 ausgeht, schnelle Zellteilung und Stoppen der Apoptose, das ist der Zellselbstmord, wenn die Zelle beschädigt ist, wie bei Krebs. Und wenn man das nimmt, ist das ein Krebsprogramm. Ne? Schnelles Zellwachstum, die kaputten Zellen nicht mehr ausmerzen, das ist ein Wahnsinnsprogramm für einen erwachsenen Menschen. Also die Nahrung spielt eine Riesenrolle. Man kann es aber noch weiter fassen, das Ganze. Eigentlich hat ein deutscher Chemiker und Arzt das schon geklärt. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, Otto Warburg hieß der.
Klar, Krebs kann in einem basischen Milieu nicht überleben.
Genau, er hat festgestellt, dass alle Krankheiten besser gedeihen im übersäuerten Organismus, wo eine Hypoxie herrscht. Also es ist eine Unterversorgung mit Sauerstoff.
Ja.
Und wenn man das beides weiß, dann wäre zum Beispiel Teil unserer Krebstherapie, die wir dringend
Sauerstoff
empfehlen
würden. Sauerstoff und Basenessen, oder?
Ganz genau. Wir würden dann raten, also einen verbundenen Atem zu machen, in der Woche zweimal. Das wäre, wenn wir so unsere Naturkur in Tamanga anschauen, ein wichtiger Teil davon. Zweimal die Woche sich total mit Sauerstoff, Lebensenergie, Prana überschwemmen. Und basisch essen, also das heißt, pflanzlich vollwertig muss die Basis sein und dann ketogen. Das heißt also viele gute Fette und viele und ausreichend gutes Eiweiß. So eine Pflanze wie die Lupine würde man da dran denken. Die, ja, die blaue Süßlupine wäre so das Beste. Die hat über 40% Eiweiß und nur 10% gutes Kohlenhydrat und 10%
Fett. Aminosäuren auch noch?
Aminosäuren sind die Bausteine des Eiweiß, des Proteins. Und eben über 40% in der Lupine sind Aminosäuren. Ah. Also okay. Das Essen ist ja sowieso immer aus Pflanzen, muss man sagen. Manche lassen das halt vorher noch durch ein Schwein durchgehen oder durch den Rind. Aber eigentlich, es kommt immer aus Mutter Natur, aus der Pflanzenwelt. Und wir könnten natürlich sehr viel gesünder gleich die Pflanzen wählen. Da sind wir bei Peace Food. In dem Fall müssen wir Peace Food Ketokur essen. Das empfehlen wir allen, die Krebsvorbeugung machen wollen, weil sie es in der Familie diese Neigung dazu haben. Oder auch, wenn sie schon betroffen sind. Mhm. Ich würde es generell empfehlen, das ab und zu mal zu machen, weil diese pflanzlich vollwertige Peace Food Ketokur, die ist bei vielen Dingen vorbeugend. Ja? Also für Typ 1, 2, 3 Diabetes wäre das wichtig, für das metabolische Syndrom. Und auch wichtig für alle neurodegenerativen Krankheitsbilder, also Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose. Und wenn man abnehmen will, also grundsätzlich eine gute Ernährung, bei Krebs ist die zwingend. Also wichtig wäre bei Krebs an erster Stelle Fasten. Da hat Walter Longo diese bahnbrechenden Studien gemacht, UCLA, so eine erste Adresse in den USA, University of California, Los Angeles. Der hat festgestellt, dass beim Fasten die gesunden Zellen abwehrstärker werden und die kranken Zellen schwächer. Das sagen die alten Fastenpäpste, Buchinger, Lützner, Fahner, schon immer. Aber jetzt haben wir es wissenschaftlich und die machen jetzt inzwischen in den USA bei Krebs Fasten.
Wie lange?
Ja, die Amerikaner neigen dazu, das kurz zu machen. Also 5 Tage ist lange für die. Ich habe das immer schon meinen Patienten unter vorgehaltener Hand gesagt, weil man ja unglaublich attackiert wurde in Deutschland, wenn man Krebspatienten fasten ließ. Das war Teil zum Beispiel immer der Breuß-Kur dieses Vorarlberger Heilpraktikers. Der hat den aushungern wollen, den Krebs. Die haben Säfte getrunken und gefastet, 6 Wochen lang, also 40 Tage. Wobei die Gefahr bei der Breuß-Kur war immer, dass danach der Krebs explodiert ist, wenn sie wieder Kohlenhydrate gegessen haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man es zusammennimmt auf dieser Basis der Erkenntnisse von Otto Warburg, der übrigens 1931 den Nobelpreis der Medizin dafür gekriegt hat. Also diesen Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Und da ist nie eine Studie gemacht worden, weil es eben der Pharma nichts bringt.
Ja, ist aber verständlich auch wieder, oder?
Ja, natürlich. Ich meine das auch gar nicht böse. Wer von uns würde etwas fördern, wovon er nichts hat, was ihm im Gegenteil das Geschäft ummasselt? So, also es ist nicht gefördert worden, aber bei uns wäre das, und im Buch ist das auch zentral, wir müssten schauen, dass wir bei so einer Diagnose sofort die Ernährung umstellen auf eine basische. Ich würde sogar raten, Basenpulver zu schlucken, allerdings immer in säurefesten Kapseln. Mhm. Ja, das kann man sich da bei uns im Heilkult-Shop auch besorgen. Das ist wichtig, damit wir nicht den Magen zu so einer Säurefabrik machen. Ne? Wenn wir dauernd basisches Zeug reingeben in den Magen, muss es immer sozusagen neutralisieren. Wenn du eine säurefeste Kapsel hast, dann geht es erst im Dünndarm auf. Da ist es sowieso basisch. Mhm. Also müsste man bedenken. Medizin ist ja nicht so schwierig, aber ein bisschen mitdenken muss man schon dabei. Ne? Sonst geht es schon auch schief, auch in diesem komplementärmedizinischen Bereich. Also Fasten für so eine generelle Umstellung. Dann gehen die Entzündungswerte schon mal runter, CRP-Wert geht runter. Dann unbedingt anschließend Peace Food Ketokur, damit der Stoffwechsel in dieser ketogenen Richtung bleibt. Fasten ist ja eine ketogene Ernährung. Ja, da hat der Körper ja nichts anderes
als Fette verbrennen.
Als Fette und ein bisschen Eiweiß. Also diesbezüglich, das ist schon so eine Basis. Aber bei uns würde natürlich immer dazu, zu dieser Basis kommen, die Psychosomatik von Krankheit als Symbol, dass er natürlich auch sein Wachstum auf eine andere Ebene bringt. Ja. Dass er seinen Lebenssinn findet, seine Themen und dass er in diese Richtung, ja, was seine Seele nährt, was sein Herz berührt, wächst. Das wäre auch ganz entscheidend. Und dann gibt es heute natürlich noch viele andere Ebenen, die sekundären Pflanzenstoffe. Ja, insofern bin ich auch dankbar für die Forschung, auch wenn sie reduktionistisch ist. Ich verstehe ja, dass die Pharma immer ein paar Moleküle finden muss. Die darf den ganzen Apfel, den ganzen Brokkoli nicht patentieren. Das ist nicht, Gott sei Dank nicht erlaubt bei uns. Also es gibt da manchmal so Ausreißer, die von UCLA haben sich tatsächlich den wichtigsten Keim im Mikrobiom, in der Darmflora, patentieren lassen. Und das ist auch durchgegangen. Das heißt, wenn das so weitergeht, dann patentieren die dann irgendwann die Arme und die Beine und wir müssen dann zahlen, wenn wir sie benutzen wollen. Ja? Mhm. Es hat schon was Absurdes, unsere Weltgeldreligion. Mhm. Aber naja, Fakt ist, sie erforschen das. Wir wissen heute, im Brokkoli sind ganz, ganz wichtige Stoffe drin.
Sulforaphan zum Beispiel?
Genau, oder? Gegen Krebs sozusagen. Ja. Und dann steht am Ende dieser Studien immer, aber es wird noch Jahre dauern, bis die Studien wiederholt sind und die Pharma daraus entsprechende Medikamente gemacht hat. Mhm. Und ein bisschen intelligenter Mensch würde sagen, vergiss doch die Pharma, einfach Brokkoli essen, regelmäßig.
Frau Professor Herr von der Universität Heidelberg hat mal gesagt, im Fernsehen, ich glaube Galileo war es, hat sie gesagt, esst Brokkolisprossen.
Ja, noch besser. Aha. Also alles Gesproste. Gekeimte ist noch besser, weil dann diese Fraßschutzstoffe, die da drin sind in den Pflanzen, keine Pflanze will ja gern von uns gegessen werden, außer die Früchte der Bäume. Für die ist es gut, dass der Apfelbutzen woanders weggeschmissen wird und nicht alles unter dem Baum wächst. Ne? Aber ansonsten wollen die Pflanzen ja nicht von uns gegessen werden, wie die Tiere auch nicht. Die haben so Fraßschutzstoffe, wie es Nikotin im Tabak zum Beispiel, Lektine, Gluten ist sowas. Und deswegen ist Gekeimtes grundsätzlich immer besser als nicht Gekeimtes. Vergorenes immer besser als nicht Vergorenes. Mhm. Das kann man sagen. Also ich habe mal ein paar Wochen in Zypern mit so aktivierter veganer Kost gelebt. Das ist so jetzt mein Favorit sozusagen. Also das ist dann Gekeimtes oder Vergorenes und trotzdem auf so einer veganen, vollwertigen Schiene. Das ist schon eine wunderbare Ernährung und speziell bei Krebs, da ist sie ganz zwingend. Aber es gibt jetzt viele, 250.000 sekundäre Pflanzenstoffe, sagt Professor Klaus Leitzmann. Das war immer unsere Lichtfigur im Ernährungsbereich, während des Studiums schon. Also von 250.000 kennen wir nur ganz wenige. Die Grundaussage wäre, esst viel Buntes, Pflanzliches, Vollwertiges. Ganz, ein ganz wichtiger Punkt.
Ungespritztes.
Ungespritztes heißt das auch, ja. Also, so, das ist ein wichtiger Punkt heute. Also, wie wir Tamagar gekauft haben, war das ein wichtiger Faktor, dass es die letzten 30 Jahre dort keine Herbizide, Pestizide, Fungizide gab und danach wahrscheinlich, davor wahrscheinlich auch nicht. Jetzt 40 Jahre ist das unbegiftet, dieses Land. Und dort jetzt in diesem Biogarten Dinge wachsen zu lassen, die sind dann besonders günstig für so eine Kur. Wir werden immer mehr drauf kommen. In den USA sind die schon so weit, dass sie viele Krankheitsbilder, die gar nicht einordnenbar, dadurch wieder in den Griff kriegen, dass die Leute einfach Bio essen, vollwertig und vor allen Dingen glyphosatfrei.
Ja, und da steht dann schon angeschrieben in Amerika in den Nahrungsketten, glyphosatfreier Brokkoli.
Ganz genau, seit die Deutschen das also in schwachsinnigster Weise übernommen haben für 63 Milliarden US-Dollar mit den ganzen Folgekosten. Also das ist, glaube ich, die dümmste
Deal. Du meinst Bayer-Kauf von Monsanto?
Ja, seit Bayer das hat, sind die Amis ja voll offensiv
diesbezüglich. Ja, jetzt.
Also das ist so, die können keine Diesel bauen, also geht es gegen die Diesel. Ne? Dabei weiß eigentlich jeder, der sich damit beschäftigt als Ingenieur, die Benziner sind gefährlicher, das habe ich auch mal gepostet, interessiert heute keinen mehr. Die Diesel werden jetzt niedergemacht. Naja, da gehen noch andere, das ist eben die Weltgeldreligion, ne? Da bestimmen einfach doch Konzerne dann letztlich. Ja,
aber ich möchte auch noch mal ganz kurz zurück. Kann es sein, dass in der Natur eigentlich, das hat mir mal jemand gesagt, in der Natur hat alles einen Sinn, aber wenn der Mensch eine Sinnhaftigkeit verliert, dass dann, also auch kein Ziel, keine Aussicht, dass dann allenfalls ein Krebs mehr Nährboden hat, in einem Körper zu
finden? Ja, ganz sicher ist das so. Ich meine, wenn wir den Sinn verlieren, wird alles sinnlos. Ja, das hat schon Viktor Frankl, dieser große österreichische Psychologe, Logotherapie hat das ja schon so wunderbar formuliert, dass etwas, was durchgängig ist. Wir haben eine Pathogenese in der Schulmedizin, das machen die auch prima. Wie werden wir krank? Da sind die ja spezialisiert drauf. Aber es gibt auch eine Salutogenese. Wie werden wir gesund? Das wäre so ein Thema, was mich fasziniert. Obwohl ich die Pathogenese gern mit benutze. Aber da haben die schon viel gemacht, die Schulmediziner. Da muss ich mich nicht engagieren. Der Aaron Antonovsky hat sich für die Salutogenese so engagiert, auch im letzten Jahrhundert schon, und hat drei so Stufen formuliert, die entsprechen genau dem, was Krankheitssymbol so macht und meint. Erstmal müssen wir es verstehen, das Ganze. Nur wenn wir es verstehen und durchschauen, können wir es wandeln. Und dann müssen wir es noch einordnen in den Gesamtsinnzusammenhang unseres Lebens. Und wenn wir den nicht haben, dann wird es gefährlich. Das weiß auch die Epidemiologie. Also die gesündeste Gruppe in Deutschland, was psychosomatische Probleme angeht, ist die katholische Landbevölkerung. Ja, die haben keine großen Probleme, weil die gehen dann beichten. Das funktioniert für die meisten Menschen heute nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn sie noch an die Beichte glauben, glauben sie natürlich auch an das ganze Gebäude der Religion. Und das ist etwas sehr Sinnstiftendes. Heute wäre das die Lebensphilosophie für viele Menschen. Also ich versuche ja auch den Patienten, auch Kursteilnehmern, so ein Gefühl für die Spielregeln des Lebens, diese Schicksalsgesetze nahezubringen. Das ist schon das Ab und An. Wenn das nicht funktioniert, wird alles sinnlos. Mhm. Nicht nur unsinnlich, auch das. Mhm. Es wird sinnlos. Wobei für die meisten Menschen, wenn es nicht mehr sinnlich ist, es schon auch langweilig wird. Wir leiden ja auch daran. Ne? Also es ist ja, wenn man schaut, wie viele Menschen in so einer Situation von Seeleninfarkt sind. Ne? Also Millionen haben Burnout in Deutschland. 11 Millionen angeblich. Die Depressiven haben auch so einen Seeleninfarkt. Ja, also es, die denken viel über die Sinnlosigkeit ihres Lebens bis hin zum Selbstmord nach. Dann gibt es noch Bore-out, sich zu Tode langweilen, auch kein Sinn da. Mhm. Dann sind sie müde, Chronic Fatigue Syndrom, keine Lebensenergie. Also dahinter ist eigentlich letztlich immer, kann Sinn finden. Mhm. Wenn ich für etwas brenne, werde ich dabei nie verbrennen. Ja. Arbeiten kann ich unendlich, das weiß ich von mir, das weiß ich von Freunden.
Aber die Leidenschaft muss drin sein.
Hä? Ja, also ich weiß, Freunde haben dabei nach dem Tsunami bis an über die Grenzen des Möglichen eigentlich hinausgearbeitet, ohne Schlaf, Essen, gutes Wasser. Mhm. Die haben 7 Kilo abgenommen in 2 Monaten, aber die waren begeistert, die Augen haben geleuchtet. Mhm. Endlich mal wieder als Arzt das zu machen, wofür wir trainiert sind, Leben retten, wirklich substanziell helfen. Die kamen zurück und nach einem Vierteljahr waren sie Burnout-nah, weil sie diese Elendsverwaltung, Zitat, wörtliches Zitat, nicht mehr wollten. Mhm. Ja, und über Ihre Patienten ganz
anders. Jetzt haben wir noch 2 Minuten, lieber Rüdiger. Ich möchte nur ganz kurz eine Zusammenfassung machen, wo wir den Menschen noch den Zuschauer geben können. Einerseits, du sagst ganz klar die Ernährung. Die Leute sollten wirklich die Ernährung anschauen, wie sie jetzt ist, weil das ist ein Herd für die Gesundheit und eben die Psyche. Also etwas Unsinniges sollte man nicht machen, sondern immer den Lebenssinn suchen und den Lebenssinn gehen. Das ist präventiv das Wichtigste und die Leute, die schon als Kind in den Brunnen gefallen sind, keine Kompromisse, rigoros alle Register ziehen, oder?
Also das gilt ganz generell. Offensiv leben, mutig leben, Selbstverwirklichung leben, ohne faule Ausreden und faule Kompromisse. In dem Bereich, wo das angezeigt ist, also Kommunikation beim Lungenkrebs, das Leben verdauen beim Dickdarmkarzinom, sich einfach mal fragen, besitze ich meinen Besitz oder bin ich besessen davon? Besitze ich Geld oder bin ich besessen davon? Mhm. Und schauen, dass ich da das nutze, meine materiellen Ressourcen, um zu wachsen, die Seele zu nähern und so weiter. Oder bei Brustkrebs dann lebe ich diese Themen Mutterschaft und Partnerschaft. Ja, das ist, wenn man so die Hauptkrebsarten anschaut, sehr, sehr deutlich. Habe ich in diesem Buch Krebs, Wachstum auf Abwägen.
Hast du dort alles drin, jedes einzelne ausgebrochene Tumoroptionen drin erklärt?
Ja, die wesentlichen auch. Wenn man jetzt alle will, muss man auf Krankheit als Symbol dieses Nachschlagewerk gehen.
Okay, also, aber das könnte auch eine neue Bibel sein in Bezug auf diese Krankheit, die man einfach mal lesen sollte, um sich da eine Sichtweise zu öffnen, einen eigenen Horizont, um dieses Problem besser zu erkennen. Ich habe noch eine Frage für die letzten Sekunden. Du hast vorne die Milch ziemlich klar definiert, wie du sie siehst. Was ist, wenn die Milchprodukte fermentiert sind, also eben Joghurt, Quark, alles, was Fermentation hat aus der Milch heraus, sind da immer noch diese Wachstumshormone drin?
Ich fürchte wohl, im Käse sind sie noch konzentriert. Ich weiß wohl, was das heißt, im Schweizer Fernsehen sowas zu sagen. Aber es hilft nichts. Also Milch ist wirklich ein Riesenkrisenthema. Wir müssen weg von der Kuhmilch. Wir können hin zu diesen Ersatzmilcharten, brauchen wir auch nicht aus meiner Sicht. Das Getränk muss nicht weiß sein, ehrlich gesagt. Also da müssen wir einfach lernen.
Und da gibt es nicht Unterschiede zwischen der Alpenmilch und
Kuh? Klar. Schon. Da. Es gibt im Bereich des Gefährlichen weniger Gefährliches. Ja. Ich persönlich würde nie Milchprodukte mehr zu mir nehmen, nachdem ich die Studien kenne. Aber natürlich muss ich sagen, wenn das eine unpasteurisierte, unhomogenisierte von diesem Altbauern ist, ja, mit diesen Kräuteressenzen drin, ja, genau, dann wird es trotzdem nicht gesund. Mhm. Es ist dann weniger gefährlich als das andere. Aber ich würde auch nicht versuchen, eine Dosis von Schirling zu bestimmen, bei der ich noch nicht sterbe. Sokrates hat zu viel erwischt mit dem Schirlingsbecher offensichtlich. Ich würde auch nicht versuchen, eine Dosis an Knollenblätterpilz zu definieren, an der ich noch nicht sterbe. Es ist einfach nicht gut,
Knollenblätterpilz. Ja, ich habe es verstanden.
Oh. Milch ist auch nicht.
Ja. Sagt das uns Schweizer.
Ja, wir brauchen neue Schokolade.
Fondue, Raclette.
Aber ich warte auch schon auf die Schweizer Veganbewegung. Die ist ja noch nicht gestartet,
ehrlich gesagt. Noch nicht so richtig, ja.
Dann werden wir nämlich andere Schokolade bekommen.
Danke ganz herzlich, lieber Rüdiger. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört. Nehmen Sie das raus, was für Sie richtig ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren und Sie sind, können darauf zählen. Heute in einer Woche geht es weiter mit meinem Gast Rüdiger Dahlke und da geht es ins nächste Thema rein. Alles Gute, schönen Abend und auf Wiedersehen.